Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Eigentlich ist es hoffnungsvoll gestartet, dieses Jahr 2022, unter anderem mit der Aussicht, die Corona-Pandemie endlich in den Hintergrund drängen zu können. Doch dann kam Ende Februar der russische Angriff auf die Ukraine mit Millionen von Menschen auf der Flucht und mit Gewalt und Gräueltaten, von denen die meisten eigentlich geglaubt hatten, wir hätten sie in Europa längst hinter uns gelassen. Seitdem ist alles anders. Die Sorge vor einem Krieg hat viele Menschen, auch in Deutschland, in Angst versetzt. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges, von der Energieknappheit über steigende Preise bis hin zu Lieferengpässen. Auswirkungen, die wir alle in vielen Lebensbereichen tagtäglich spüren und die viele Unternehmen täglich neu herausfordern. Und wie wird es 2023 weitergehen? Müssen wir uns auf ein weiteres Krisenjahr einstellen mit einem andauernden Krieg? Und wirtschaftlich werden uns Inflation, unterbrochene Lieferketten und auch eine Knappheit etwa beim Gas weiter begleiten. Darüber werden wir reden, heute in der Sendung Agenda. Und natürlich ist uns auch Ihre Meinung wichtig, Ihr Ausblick auf das neue Jahr. Blicken Sie politisch und wirtschaftlich eher optimistisch auf 2023 oder haben Sie die Befürchtung, es könnte gar noch schlimmer werden und schlimmer kommen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns anrufen wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, die ganze Zeit über mit dabei, sind zum einen Dr. Norbert Röttgen. Herr Röttgen, guten Morgen. CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Professor Hubertus Barth. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Herr Barth, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Zudem werden wir mit weiteren Gästen im Verlauf der Sendung über Ihren Ausblick auf das Jahr 2023 schauen. Herr Röttgen, bevor wir auf das kommende Jahr blicken, vielleicht erst einmal eine Bestandsaufnahme kurz vor dem Jahreswechsel. Wo stehen wir? Wo steht Deutschland am Ende des Jahres 2022?
Also um mal bei Deutschland anzufangen, ich glaube, dass dieses Jahr für unser Land, für Deutschland, wie für kein anderes Land auf der Welt eine Zäsur bedeutet hat. Wir müssen und sind gefordert durch den Krieg Russlands in der Ukraine, gegen die Ukraine, ganz grundlegend zu beantworten, wer wir eigentlich sein wollen, was wir sein wollen in einer neuen Weltsituation. Die alte Ordnung ist vorbei, die Nachkriegsordnung ist definitiv vorbei, die neue nicht da. Und wir sind das wichtigste Land in Europa, nicht weil wir jetzt übermütig sind, sondern das ist eine nüchterne Analyse, die in Europa alle teilen, die in Washington, in Moskau, in Peking geteilt wird. Und wir müssen uns völlig neu aufstellen in unserer geopolitischen Rolle. Wir sind wirtschaftlich so herausgefordert wie nie, weil Energie teuer bleiben wird, weil wir nicht mehr einfach nur Handel treiben können, vor allen Dingen mit China, ohne auf Geopolitik Rücksicht zu nehmen. Und darum sind sozusagen grundlegend alle Elemente, die für uns definierend waren, in diesem Jahr weggefallen und wir müssen sie neu definieren. Wir können das aber. Es braucht nur Willen und Courage dazu.
Herr Barth, eine Zäsur, die Wirtschaft herausgefordert wie nie zuvor, hat Herr Röttgen gerade gesagt. Ist das eine Bestandsaufnahme, die Sie so teilen?
Ja, das ist sicherlich so. Wir haben, wenn wir mal 12 Monate zurückblicken, hat man ja sehr optimistisch ins Jahr 2022 geguckt. Das Auslaufen der Corona-Krise, also der wirtschaftlichen Corona-Krise, alle gingen von starken Wachstumsbewegungen mit aus und am Anfang sah das ja auch ganz gut aus. Verglichen daran war das Jahr natürlich sehr enttäuschend. Verglichen mit dem, was wir im Frühjahr, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine befürchtet haben, ist das Jahr relativ gut verlaufen. Sind wir wirtschaftlich gut bisher durch diese Krise gekommen. Die schwierigen Monate stehen jetzt bevor und insofern wird das Jahr 2023 dann sehr schwierig. Aber klar ist auch, dass wir, das ist nicht nur durch Russland entstanden, sondern Entwicklung der letzten Jahre auch schon, die wirtschaftlichen Fragen wieder viel stärker abhängig sind von weltpolitischen Entscheidungen.
Herr Röttgen, wie schmerzhaft war der Lernprozess, dass Putin bereit war und ist, alle politischen und wirtschaftlichen Kanäle zu kappen und diesen Krieg zu führen und damit auch viele zivilisatorische Errungenschaften der letzten Jahrzehnte über Bord zu werfen?
Also die Tatsache, dass er das getan hat, ist nicht nur schmerzlich, sondern verheerend für die Ukraine. Sie hat so viel Leben gekostet, so viel Leid herbeigeführt. Es ist übrigens fürchterlich für Russland. Putin hat ja sein eigenes Land jetzt schon in den Ruin geführt, wie es nicht in seiner ganzen Geschichte im Ruin war. Und für uns ist doch das Schmerzlichste zu erkennen, dass es erkennbar war, die aggressive Intention, die destruktive Intention Putins schon lange, und wie konsequent wir das, was offensichtlich war, weggedrückt haben, weil es einer Mehrheit, auch den Regierungen, nicht ins Konzept passte, und wie schwer es uns eigentlich fällt, dann doch, nicht schwer fällt, das jetzt zu benennen, aber wie schwer es uns fällt, daraus nun wirklich Schlüsse zu ziehen und uns systematisch zu verändern und nicht nur zu proklamieren, eine Zeitenwende, sondern sie auch wirklich systematisch, intellektuell, konzeptionell, politisch, ökonomisch zu tun. Das ist immer noch schmerzlich zu sehen, wie langsam wir immer noch lernen.
Herr Barth, würden Sie das auch als Wirtschaftswissenschaftler sagen, da war was erkennbar? Spätestens mit der Annexion der Krim zum Beispiel 2014, da war auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht erkennbar, dass mit Russland könnte in eine Richtung gehen, die für uns alle und damit auch wirtschaftspolitisch schwierig wird.
Ja, hinterher ist man natürlich immer klüger, und ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, sie hätten schon immer gesagt, dass das offensichtlich war, dass so etwas passieren würde. Ich fand das nicht offensichtlich. Und wir das Konzept, was wir gerade in der Energieversorgung hatten, war ja eins der wechselseitigen Abhängigkeit. Die Logik war, wir sind abhängig, wir brauchen russisches Gas, Russland braucht europäisches Geld und keiner kann es sich leisten, das zu kappen. Russland konnte sich das nicht leisten, hat es trotzdem getan, und damit, da haben wir keine Vorsorge getroffen, da haben wir keine Alternative. Und das ist das, was uns jetzt so Schwierigkeiten macht. Deshalb sind die Preise so hoch, deshalb sorgen wir uns um die Mengen, die wir kriegen, deshalb wird alles versucht, um zusätzliche Gasmengen an Land zu kriegen, die Infrastrukturen zu bauen und so weiter. Und das stellt natürlich auch Fragen, was Abhängigkeiten von anderen Ländern angeht, ob man da früher und anders eingreifen muss oder nicht.
Nun war ja, Herr Barth, diese Lieferengpässe, die kannten wir ja alle schon aus Corona-Zeiten, bevor überhaupt dieser Ukraine-Krieg auch begann. Was hat sich noch einmal in diesem Jahr aus wirtschaftlicher Sicht verschärft?
Wir hatten am Anfang des Krieges ganz praktische Lieferschwierigkeiten bei so Dingen wie Kabelbäumen, bei bestimmten Edelgasen, bei bestimmten Rohstoffen, die aus Russland oder der Ukraine kamen. Wir sehen das immer wieder bei Nahrungsmitteln, bei Weizen und Sonnenblumenöl, wo das große Herstellerländer mit sind. So, das hat kurzfristig die Lieferprobleme, die wir durch Corona an anderen Stellen schon vorher hatten, nochmal verschärft und hat ganz konkrete Probleme gemacht. Aber was wirklich eine andere Dimension ist, war, dass wir rund die Hälfte des Erdgases, das wir verbrauchen, in der Industrie, in den Haushalten, teilweise auch in der Stromerzeugung, plötzlich ersetzen müssen. Und das halt nicht so plötzlich ersetzt werden kann, weil die Infrastrukturen nicht da sind, weil die Liefermöglichkeiten, die Exportmöglichkeiten bei anderen Ländern nicht da sind, um das kurzfristig und kostengünstig 1:1 zu ersetzen. So, das heißt halt, dass wir im Augenblick diese wirkliche Energiepreiskrise haben und dass, auch wenn die eines Tages vorbei sein wird, wir es mit langfristig höheren Energiekosten zu tun haben werden und deshalb auch langfristig davon noch einiges spüren werden.
War für Sie vor dem Krieg eine Inflation von, sagen wir mal, rund 10% denkbar aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht? Oder ist das auch etwas gewesen, das mit dem Krieg auch für Sie sehr, sehr überraschend auch zu diesem Jahr 2022 dazu gehört?
Ja, das hatte niemand in seinen Prognosen. Die Preise stiegen schon Ende des letzten Jahres, also Ende 2021 fing das an, auch in der Zeit, als die Aufrüstung Russlands rund um die Ukraine dann sichtbar wurde. Aber dass wir, also die Energiepreise und dann in der Folge auch teilweise in anderen Bereichen, aber dass wir jetzt so einen Inflationsschock haben, nachdem wir ja jahrelang eher das Problem hatten, dass wir sehr niedrige, zu niedrige Inflation hatten. Und dann wurde davon ausgegangen, ja, man wird an die 2% kommen, man wird auch ein bisschen höher sein. Es wird strukturell wahrscheinlich auch aus diversen Gründen eher höher sein als in den 2010er Jahren. Aber dass wir jetzt an zweistellige Werte kratzen und Erzeugerpreise auf einem Rekordniveau sind, ein Vielfaches höher als die Preissteigerung jemals in der Geschichte der Bundesrepublik waren, damit war nicht zu rechnen. Und da kann man nur hoffen, dass das auch wieder in den Griff bekommen wird.
Wie das mit Blick auf das kommende Jahr aussieht, darüber werden wir im Laufe dieser Sendung noch reden. Ein weiteres Krisenjahr für Deutschland, fragen wir in der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda. 00800 4464 4464, falls Sie kostenfrei anrufen wollen, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Röttgen, Sie haben von Zäsur gesprochen, der Bundeskanzler hat von Zeitenwende gesprochen. Gehört das auch zu diesem schmerzhaften Prozess im Jahre 2022, zu begreifen, wir müssen viel mehr tun, um unsere eigene Freiheit zu sichern, zu verteidigen?
Ja, das ist der Kern, dass wir es selber tun müssen. Das ist ja nicht unsere Erfahrung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat ja auch natürlich die bekannten historischen Ursachen. Das war nicht der gesamte Verlauf über Dekaden hinweg. Und darum glaube ich ja auch, dass wir uns wie kein anderes Land umstellen müssen, weil es bei uns eine Veränderung der Mentalität bedeutet. Ich glaube übrigens, dass die Bevölkerung das in rasanter Geschwindigkeit versteht und verinnerlicht hat. Es fehlt eher an den politischen Entscheidungen, das zu tun, was der Bevölkerung klar ist, nämlich genau das: Wir müssen mehr für uns sorgen, vor allen Dingen für unsere Sicherheit, und das misst sich an den Gefahren und nicht an dem, was wir schon ausgegeben haben oder an irgendwelchen anderen Zahlen.
Herr Röttgen, ein Hörer aus der Schweiz hat uns geschrieben und er schreibt, es wird wohl nie mehr, wie es einmal war. Ein Satz, den Sie so unterschreiben?
Ja, allerdings mit der Ausnahme, dass das stets zutreffend ist.
Ah, okay.
Manche wünschen sich ja gerade in diesen Veränderungszeiten, dass es doch wieder wird, wie es einmal war. Man kann sogar politisch mit diesem Wunsch, mit dieser Illusion erfolgreich sein. Aber eins steht fest: Man steigt nicht mehr an derselben Stelle des Flusses ein, wo man schon mal eingestiegen ist. Die Geschichte ist ein Fluss, der in Bewegung ist und kein See, der steht.
Das ist übrigens ein fundamentaler Unterschied zur Corona-Krise. Wir hatten ja eine ähnliche Krisensituation ziemlich genau 2 Jahre vorher, bevor Russland die Ukraine überfallen hat. Und da war die Perspektive für ganz viele Menschen ja auch und auch ganz viele Unternehmen: Wir haben jetzt eine Krise, aber kommen dann irgendwann wieder zu etwas zurück, was grosso modo so sein wird wie vorher. Nicht genauso, aber doch sehr ähnlich. Und das ist jetzt anders. Ja, und das gab Orientierung, weil man irgendwie wusste, wo man wieder hin will. Und das ist jetzt anders, weil wir jetzt sehen, wir haben andere politische Bedingungen, wir haben andere Möglichkeiten oder nicht mehr Möglichkeiten des wirtschaftlichen Austausches und wir haben andere Preisniveaus. Und insofern wird es jetzt anders sein. Das macht die Unsicherheit aber viel größer, weil man viel weniger weiß, wohin es eigentlich geht. Und allein das ist ein Problem, dass viele Unternehmen im Augenblick gar nicht wissen, womit sie wirklich planen können.
Am Telefon ist nun Franz Xaver Peter Anderl. Herr Peter Anderl, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, herzlich. Danke.
Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern und selber auch Bauunternehmer. Wir wollen einmal aufs Handwerk schauen, auch in dieser Sendung. Lieferengpässe in vielen Bereichen. Wir haben eben darüber schon gesprochen, das Handwerk hat sehr darunter gelitten. Dazu der sich ausweitende Fachkräftemangel. Volle Auftragsbücher gehören auch dazu, gerade mit Blick natürlich auf die Energiebranche. Wo steht aus Ihrer Sicht das Handwerk am Ende des Jahres 2022?
Ja, ich glaube, man muss beim Handwerk sehr unterscheiden zwischen den einzelnen Gewerken. Wir haben unterschiedliche Bereiche, energieintensive Gewerke, wie zum Beispiel Bäcker oder das gesamte Lebensmittelhandwerk, auch den Metallbereich, sehr energieintensive Betriebe. Wir haben aber auch das Baugewerbe und die Ausbaubetriebe, wo ganz andere Punkte wieder die konjunkturelle Lage beeinflussen. Energieintensive Betriebe ist das Stichwort. Gas und Strom ist knapp und ist teuer geworden. Diese Preise können die Betriebe nicht eins zu eins auf die Kunden weitergeben.
Nun habe ich eben zitiert, es wird wohl nie mehr, wie es einmal war. Gerade im Handwerksbereich gibt es natürlich viele Kundinnen und Kunden, die zurückblicken und sagen: Mein Gott, früher habe ich meinen Handwerker angerufen und wenn ich Glück habe, noch am selben Tag, aber dann vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag stand er vor der Tür. Heute wochenlange Wartezeiten auch. Ist das auch nochmal innerhalb des Handwerks von Branche zu Branche unterschiedlich? Oder wird diese Knappheit an Handwerksleistungen, die viele natürlich auch teilweise sehr dringend brauchen, wird diese Knappheit anhalten?
Ja, ich denke, diese Knappheit wird anhalten, da sich viel zu wenig junge Leute für eine duale Ausbildung im Handwerk entscheiden. Und gerade bei den Ausbau- und den wichtigen für die Energiewende umzusetzenden Betriebe ist es eklatant, wie zum Beispiel Heizung, Sanitär oder Elektro. Und da müssen sich tatsächlich die Kunden auf längere Zeiten einstellen. In Notfällen ist natürlich immer auch der Handwerker schneller da, aber geplante Arbeiten müssen längerfristig angegangen werden. Und ja.
Nee, bitte.
Ich denke, wenn je mehr Jugendliche sich für eine Ausbildung in diesen Gewerken eben entscheiden, werden wir auch schneller die Punkte umsetzen können. Sprich, wenn die jungen Leute, die heute für Friday for Future demonstrieren, zu uns ins Handwerk kommen, können sie vom nächsten Tag an ihre Ziele umsetzen. Sie können Photovoltaik auf die Dächer machen, sie können Windräder bauen oder mitbauen, sie können in die Sanierung gehen, sprich Dämmungen anbringen, sie können auch in die Planung gehen, wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben. Bis sie studieren, brauchen sie 5 bis 7 Jahre, bis sie überhaupt in die Lage versetzt werden, dort was zu verändern. Aber wir brauchen es ja jetzt schnell.
Herr Barth, ist das dieser Fachkräftemangel, gerade auch im Handwerk natürlich spürbar, ein Grund dafür, dass wir doch, was das Stichwort Arbeitslosigkeit betrifft, gut durch dieses Jahr 2022 gekommen sind?
Ja, wir sehen, dass die Unternehmen sich nicht trauen, Menschen, die sie im Augenblick nicht brauchen, sich von denen zu trennen. Was wir in früheren Konjunkturkrisen hatten, dass es dann zu Entlassungen kam, das sehen wir im Augenblick viel weniger. Das sehen wir nur dann, wenn es wirklich, wirklich brennt. Weil klar ist, ich brauche die Menschen nächstes Jahr wieder und wenn ich sie dann nicht mehr habe, wenn ich sie erstmal entlasse, ja, wenn ich auf sie verzichte, dann kommen sie nicht wieder zurück. Das ist eine Erfahrung, die jetzt auch einige in der Corona-Krise nochmal mitgemacht haben. Der Fachkräftemangel, und es sind nicht nur Fachkräfte, es sind ja Arbeitskräfte auf allen Ebenen, die fehlen, das wird bleiben. Das wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte mitprägen. Das wird umso mehr bedeuten, dass man sehr genau gucken muss, wo muss ich die Menschen wirklich bestmöglich einsetzen, wo kann ich sie bestmöglich einsetzen, wo kann ich besser qualifizieren, wo kann ich dafür sorgen, dass die Menschen länger auch mit modernen Technologien klarkommen, dass sie länger in Lebenszeit auch mitarbeiten können, um das irgendwie aufzufangen.
Herr Röttgen, gehört diese Erfahrung, dass wir, was Arbeitskräfte betrifft, Arbeitslosigkeit betrifft, insgesamt unsere Wirtschaft betrifft, dass wir da gut durch dieses Jahr 2022 doch gut durchgekommen sind, zu den positiven Erfahrungen auch aus Ihrer Sicht dieses Jahres?
Ja, es sind zwei Seiten, leider. Mhm. Die gute Seite ist, dass Menschen, die arbeiten wollen, viele Gelegenheiten haben, es zu tun. Es gibt also praktisch Arbeitslosigkeit nicht mehr. Das ist die gute Seite. Aber die andere Seite ist ja eben auch schon angesprochen worden. Wenn man priorisieren will, hierarchisieren will, dann ist wahrscheinlich Arbeitskräftemangel von einfacher Arbeit bis hin zu Facharbeitskräften wahrscheinlich unser größtes strukturelles wirtschaftspolitisches Problem. Und auch das ist in diesem Jahr ja schon sichtbar geworden. Ich meine, unsere Flughäfen funktionieren nicht wirklich, unsere Bahn funktioniert nicht wirklich, andere Bereiche auch nicht. Eben ist von den Handwerkern in Teilbereichen gesprochen worden, auf die man Monate warten muss. Das Kernproblem dahinter ist Arbeitskräftemangel.
Vielleicht nochmal, Herr Peter Anderl, jetzt der Blick auch nach vorne. Schauen Sie eher pessimistisch oder doch eher ein Stück optimistisch auf dieses kommende Jahr aus Sicht des Handwerks?
Wir im Handwerk sind per se Optimisten. Also ich
das blicke ist schon mal gut.
Optimistisch auf die Zukunft. Man muss natürlich abwarten, wie ändert sich der Energiepreis. Dementsprechend stabilisiert sich in verschiedenen Gewerken die Situation. Im Baubereich erwarte ich den entscheidenden Zeitraum ist der zweite und dritte Quartal, wenn die Gemeinden wissen, was können sie wieder investieren. Denn derzeit halten viele Gemeinden ihre Gelder zurück, weil sie nicht genau abschätzen können, wie viel Geld müssen sie für die Heizung, für die Stromkosten ihrer Liegenschaften aufbringen. Und das können sie derzeit nur aus dem Investitionshaushalt nehmen, weil über den normalen Haushalt diese hohen Energiekosten noch nicht eingestellt sind.
Leider ist unsere Leitung nicht ganz so gut. Deswegen noch eine kurze Frage, Stichwort Fachkräftemangel. Wir haben es gerade auch von Herrn Röttgen gehört. Das wird die zentrale Herausforderung auch werden. Haben Sie den Eindruck, viele Jugendliche machen jetzt die Erfahrung, im Handwerk kann man erstens gutes Geld verdienen, man hat zweitens auch einen sicheren Job und, Sie haben es eben angesprochen, in vielen Bereichen auch volle Auftragsbücher. Also setzt sich das durch oder sind viele Jugendliche doch eher noch davon überzeugt, dass man vielleicht dann doch erstmal Richtung Studium, Fachhochschulstudium oder Ähnlichem geht?
Also ich glaube, man kann allen jungen Leuten nur sagen, ja, im Handwerk sind ihre Arbeitsplätze sicher. Das zeigen auch die vergangenen Jahre. Wir haben im Handwerk kaum ausgestellt. Sie haben eine hervorragende Zukunft und sie können auch gutes Geld verdienen. Entscheidend ist aber, dass es auch die Eltern glauben, denn die meisten Eltern sind der Meinung, das Handwerk ist nach wie vor schmutzig, schwer und man kann nicht bis zum Ende seines Lebens in einem Beruf arbeiten. Und genau das ist der Unterschied. Wir können sagen, heute ist Handwerk sehr innovativ. Wir können für jeden garantieren, dass er bis zu seiner Rente im Handwerk tätig sein kann.
Herr Peter Anderl, Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern. Danke für Ihre Einschätzung mit Blick auf das Handwerk. Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Ausblick auf 2023, ein weiteres Krisenjahr für Deutschland, Fragezeichen. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir schauen weiter in der Sendung Agenda auf das kommende Jahr, auf das Jahr 2023, verbunden mit der Frage, ein weiteres Krisenjahr für Deutschland. Mit folgenden Gästen, mit Professor Hubertus Barth, Wirtschaftswissenschaftler, Leiter Wissenschaft und Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft und mit Dr. Norbert Röttgen, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied dort des Auswärtigen Ausschusses. 00800 4464 4464, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist Gabriele Käufler. Frau Käufler, guten Morgen erstmal.
Ja, wunderschönen guten Morgen aus Nordhessen.
Wie schauen Sie auf das kommende Jahr?
Ja, also ich schaue auf das nächste Jahr mit Optimismus, weil ich denke, wir haben alles in der Hand, um das nächste Jahr positiv zu gestalten. Und der Grund, warum ich mich gemeldet habe, ist eigentlich, dass ich denke, wir blockieren uns massiv selbst. Und der Titel Ihrer Sendung, der bestätigt das ein bisschen. Ne? 2023, ein weiteres Krisenjahr.
Fragezeichen haben wir.
Ja, immerhin ein Fragezeichen. Ja,
genau.
Also nicht falsch verstehen. Ich wünsche mir nicht, dass die Dinge schön geredet werden. Aber ich wünsche mir, dass das, was hier in Deutschland geschafft wird und im letzten Krisenjahr tatsächlich auch geschafft worden ist, dass die Erfolge unseres Handels und der politischen Entscheidungen, sage ich jetzt mal, dass die auch gewürdigt werden und nicht nur als Randnotiz dann bestenfalls zur Kenntnis genommen werden. Weil ich denke, was motiviert denn die Menschen mehr zum Handeln als sichtbare Erfolge des Handelns? Ne? Und wir sind so in so einem Modus, wenn man die öffentlich-rechtlichen Medien anschaut, egal ob das Nachrichtensendungen sind oder Talkshows, es ist immer nur Krisengerede. Ne? Es wird nur kritisiert, es wird nur auf das Negative geschaut und das Positive verschwindet komplett vom Radar. Und eben das fand ich interessant, den Bericht oder die Wortmeldung zum Thema Handwerk statt Studium und die Situation unserer Jugendlichen. Es ist bei dieser Beschallung, sage ich mal, aus den Medien, ist es kein Wunder, wenn Jugendliche frustriert und gelähmt sind. Wenn die sagen, ich habe Angst vor der Zukunft, es ist alles nur Krise. Weil einfach das Positive, eben das, was man wirklich schaffen kann und was auch geschafft worden ist, überhaupt nicht sichtbar hat. Und das ist für junge Leute, denke ich, wichtig. Egal, ob sie im Handwerk sind oder studieren.
Frau Köffler, ganz interessant, auch aus meinem privaten Umfeld kam der Auftrag an mich zu sagen, jetzt redet auch mal was über was Optimistisches. Redet mal über das, was vielleicht auch mal ein Stück auch Hoffnung macht. Und ich gebe das jetzt natürlich motiviert auch nochmal durch Ihren Anruf, durch Ihre Mail, die Sie vorher auch geschickt haben, hier auch nochmal in die Runde rein. Herr Röttgen, ja, gerne.
Sagen, ne? Also wir rühmen uns ja, wir sind das Land der Dichter, der Denker, der Ingenieure. Ne? Wir sind das und deswegen können wir die Dinge anpacken und deswegen können wir die Dinge lösen. Und wir sollten in den Medien, und das ist tatsächlich ein Herzenswunsch von mir und vielleicht auch ein Auftrag, wir sollten in den Medien wirklich auf das gucken, was wir alles schaffen. Mhm. Nicht nur negativ und Politiker-Bashing und so weiter. Und dieses Paradoxon, ne? Das wird ja bei uns massiv gelebt. Ne? Wenn jemand eine Entscheidung fällt, dann wird sofort aufs Negative geguckt, statt zu gucken, aha, im Nachhinein, das war ja richtig.
Wir schauen, Frau Köffler, jetzt auf das Positive. Okay. Herr Röttgen, ich habe mal mitgeschrieben, was Sie gesagt haben, Frau Köffler. Wir haben alles in der Hand, auch dieses kommende Jahr, so verstehe ich, das positiv zu gestalten. Und wenn wir immer nur auf Krise schauen, dann blockieren wir uns selber. Was sagen Sie, Herr Röttgen?
Ja, ich stimme dem zu. Wir haben sehr viel in der Hand. Wir haben nicht alles in der Hand, aber wir haben sehr viel in der Hand, uns anzupassen und Antworten zu geben auf diese Veränderung. Ich habe in diesem Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Nie wieder hilflos. Und Nie wieder hilflos ist ein Appell an uns selber, dass wir es in der Hand haben, uns vorzubereiten, einzustellen und anzupassen. Das stimmt und darum teile ich das voll und ganz. Auch unsere Fehler sind selbstgemacht und darum können wir es auch selbstgemacht besser machen. Allerdings muss ich sagen, Krise, zum einen sprachlich, ist Krise nicht Katastrophe sprachlich, sondern Krise ist, beinhaltet auch sprachlich genau die Offenheit.
Die Chance.
Die Chance auch. Es kann zum Negativen, aber es ist auch das Potenzial zum Besseren. Allerdings muss ich sagen, wir müssen zu unseren Fähigkeiten, muss auch noch stärker gehören, Realismus. Und wir müssen eben auch sehen, was wir noch zu tun haben. In der Bevölkerung, habe ich eben auch gesagt, hat diese Veränderung stattgefunden. Aber in wesentlichen Bereichen, das ist unsere außenpolitische Orientierung und auch unsere wirtschaftliche Modernisierung. Da liegt noch wirklich viel vor uns und wir können nicht in dem Modus der letzten Jahrzehnte weitermachen. Und das muss auch so klar im Bewusstsein sein, damit es sich ändert.
Herr Barth, vieles oder vielleicht nahezu alles in der Wirtschaft ist Psychologie. Blockieren wir uns selber, indem wir immer nur auf das Negative schauen? Frau Köffler hat ja auch gesagt, die Medien sehr stark auch eher das Negative hervorheben.
Ich glaube, wir blockieren uns stärker dadurch, dass wir uns immer absichern wollen. Dass wir immer alles 120%ig sicher haben wollen und wenig Bereitschaft ist, ein Risiko einzugehen und dafür hinterher dann vielleicht auch kritisiert zu werden. Das ist ein positives Moment auch aus dem letzten Jahr, wo das dann mal überwunden werden konnte. Wenn man mal schaut, wie schnell es gelungen ist, die Anbindung dieser schwimmenden LNG-Terminals an der Nordsee zu organisieren. Ja, wie schnell Planung und Genehmigung da plötzlich gehen konnte. Wie schnell Politik auch mit reagiert hat in der Beschaffung der entsprechenden Anlagen. Und das hat dann mit dazu geführt, ich habe vorhin gesagt, das letzte Jahr ist dann doch besser gelaufen, als das im März befürchtet worden war. Das ist natürlich auch einer der Gründe dafür. Aber trotzdem haben wir nach vorne natürlich eine ganze Menge Risiken vor Augen. Wir müssen befürchten, dass wenn der Winter streng wird, wir es mit relativ leeren Gasspeichern zu tun haben werden, was uns Schwierigkeiten in den nächsten Winter mitbringt. Und das ist nicht allein in unserer Hand. Wir können natürlich vielfachen Beitrag dazu leisten, ja? Und indem Gas gespart wird beispielsweise. Aber die Aussichten für das Jahr 2023 sind halt leider nicht so uneingeschränkt positiv.
Das müssen wir gleich auch noch konzentriert sicherlich tun, darauf zu schauen, auf dieses kommende Jahr 2023. Frau Köffler, erstmal herzlichen Dank auch für Ihre Einordnung, Ihre Einschätzung. Am Telefon ist nun Linda May, Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Vereins Blau-Gelbes Kreuz. Frau May, guten Morgen erstmal. Frau May? Anscheinend ist Frau May nicht da. Dann gehen wir direkt weiter zu Herrn Jener, Marc Jener aus Frankfurt. Herr Jener, grüße Sie, guten Morgen.
Alle. Aus meiner Sicht ist das, was erstmal am wichtigsten ist für ein Ende der Krise jetzt im kommenden Jahr, dass es eben zu einem Frieden kommt in der Ukraine. Und da sollten wir unsere Hoffnungen nicht zu sehr setzen auf ein Nachgeben von Kiew, sondern was mir Hoffnung macht für Frieden in 23, ist eben unsere Unterstützung für die Ukraine. Und von den Menschen dort in der Ukraine können wir grausame Kompromisse mit den Angreifern weder verlangen, noch erwarten, noch auch wollen. Ja? Ich denke, Putin will aber über eine freie Ukraine nicht mit Kiew verhandeln, sondern wenn, dann mit dem Westen. Und dafür muss man dem Machthaber, der nun mal die einzige uns bekannte Konstante ist im Kreml, auch positive Angebote machen. Gemeinsam mit noch mehr westlichen Sanktionen und Waffenlieferungen braucht es gleichzeitig auch das Angebot einer neuen Verständigung der NATO mit Russland über die Sicherheit in Europa, um Putin einen geordneten militärischen und politischen Rückzug auch zu erleichtern. Und das, finde ich, ist das, was wir jetzt für 2023, das Wichtigste ist, dass wir ins Auge fassen. Ja, dass wir also nicht jetzt von den Ukrainern verlangen, da jetzt endlich mal Zugeständnisse zu machen, sondern dass wir sie einerseits unterstützen und auch militärisch unterstützen und gleichzeitig auf konstruktive Lösungen für eine langfristige Sicherheitsarchitektur auch mit Moskau hinarbeiten.
Also der Westen im Gespräch mit Putin, vielleicht auch mit positiven Angeboten. Ich gebe das, Herr Röttgen, Sie sind da, glaube ich, der absolut richtige Ansprechpartner. Müssen wir Putin ein Angebot machen für die Zeit nach dem Krieg?
Also das eine, was unser Zuhörer und Mitdiskutant ja gesagt hat, ist, es kommt auf die entschlossene, dauerhafte Unterstützung umfassend wirtschaftlich, militärisch, politisch der Ukraine an. Dem stimme ich zu. Das haben Sie auch so klar gesagt. Ja. Ich glaube, das andere ist, wenn es so wäre, wäre es schön, aber ich glaube, es reflektiert unser westliches Denken. Wir müssen wenn wir dem was Ordentliches anbieten, dann wird er auch wieder vernünftig. Und ich glaube, das war eigentlich der analytische Fehler in der Vergangenheit. Wir müssen Putin so nehmen, wie er ist und wie er sich zeigt. Er will kein nettes Angebot von uns. Er ist auch nicht an Sicherheitsgarantien von uns interessiert, sondern er hat seine eigenen Ziele. Und das eigene Ziel von Putin ist das Imperium, dessen Verlust er bedauert durch den Zerfall der Sowjetunion, wieder zu begründen durch Beherrschung vor allen Dingen der Ukraine, aber auch der anderen westlichen Nachbarländer, die kleine Moldau oder Georgien und andere Länder. Das ist sein Ziel und das will er mit allen Mitteln eben auch des Krieges, dem Mittel des Krieges erreichen. Und das muss gelingen, dass widerlegt wird und zurückgewiesen wird, dass das Mittel der Politik in Europa Erfolg haben kann. Darum geht es.
Herr Röttgen, wir haben ja eben, auch Frau Käufler hat es ja nochmal gesagt, über Optimismus, über Hoffnung gesprochen mit Blick auf das kommende Jahr. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wenig Hoffnung, dass im Jahre 2023 Putin einlenkt, dass er sich vielleicht zufrieden gibt, auch wieder rauszugehen, komplett rauszugehen aus der Ukraine?
Genau, das wäre nicht Hoffnung, das wäre Selbsttäuschung, die auf einer nicht realistischen Analyse beruht. Das, glaube ich, muss man sagen. Wir müssen eben Putin realistisch sehen, authentisch, wie er ist und nicht, wie wir uns ihn vielleicht wünschen. Für Putin besteht diese Möglichkeit auch nicht mehr, das muss man sagen, nachdem er sich entschieden hat. Er kann jetzt nicht einfach sagen, ach, ich habe es doch mich geirrt, es war irgendwie die falsche Politik. Er ist dann erledigt. Es gibt, glaube ich, für ihn auch keine Möglichkeit des Rückzugs mehr. Die Möglichkeit war längere Zeit sogar noch während des Krieges da. Sie ist jetzt auch für ihn politisch, glaube ich, nicht mehr da. Also nein, das wäre keine realistische Hoffnung, sondern ein frommer Wunsch.
Also Hoffnung nur, wenn Putin selber auch irgendwann nicht mehr da sein wird.
Wenn Putin mit seinem Krieg gescheitert ist und das impliziert nach meiner Einschätzung, dass dann Putin politisch nicht mehr da ist. Das ist ein Teil der Lage, wie ich sie sehe.
Herr Barth.
Und das würde auch, selbst wenn es in kürzester Frist ein Wunder geschieht und alles gut wäre, würde das unsere Veränderungen nicht wieder zurückdrehen. Also das Stichwort Zeitenwende würde weiterhin gelten. Wir würden nicht zurückkehren zu alten Energielieferstrukturen. Wir könnten das nicht tun, weil wir dann wieder in dieselbe Abhängigkeit und Unsicherheit hineinkämen. Das heißt, wir kommen auch nicht zurück zu alten Preisen. Das hat Konsequenzen für die verbrauchende Industrie und auch für die Haushalte. Das heißt aber auch, wir müssen das Thema Verteidigungsfähigkeit, Verteidigungsbereitschaft Deutschland und Europas weiter voranbringen, unabhängig davon oder selbst in dem Fall, dass der Krieg kurzfristig zu Ende wäre. Also wir kommen, selbst wenn der beste Fall eintritt, nicht wieder hinter diese Schwelle zurück, die am 24. Februar überschritten wurde.
Wir probieren es nochmal mit Linda May. Frau May. Sind Sie jetzt
am Guten Morgen.
Guten Morgen. Jetzt klappt es endlich. Perfekt. Vorsitzende, ich sage es nochmal, des deutsch-ukrainischen Vereins Blau-Gelbes Kreuz. Das heißt, wir sind ja auch gerade schon beim Thema Ukraine. Insofern passt das sehr, sehr gut. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht, auch Ihres Vereins, die Lage der Menschen dar, die geflohen sind vor diesem barbarischen Krieg und die jetzt bei uns hier in Deutschland leben?
Guten Morgen zusammen, guten Morgen, liebe Zuhörer. Die Menschen, die hier geflogen sind, die hoffen, wir haben Hoffnung angesprochen. Die Menschen hoffen, so schnell wie möglich wieder nach Hause fahren zu können. Und noch mehr, Hoffnung in der Ukraine besteht daran, dass wir so schnell wie möglich frei sein werden. Die Menschen werden nicht aufgeben. Und die kämpfen jetzt für Demokratie und Freiheit in der Ukraine, auch für unsere Freiheit. Und wie die Menschen gerade eben den Alltag meistern, also bei dieser Kälte, die in der Ukraine ein bisschen anders aussieht als hier. Ne? Deswegen mir ist, dass wir heute auch nicht aufhören, Ukraine weiterzuhelfen. Ukraine brauchen unsere Unterstützung.
Trägt diese Hoffnung, Frau May, auch in und über das Jahr 2023 hinweg. Wir haben ja eben gehört, es kann sein, dass dieser Krieg länger andauert, länger als von allen gewünscht und auch natürlich auch von den Ukrainerinnen und Ukrainern gehofft. Trägt diese Hoffnung auch in das kommende Jahr hinein?
Schauen Sie, die Ukraine haben sich entschieden. Es ist jetzt über 90% aller Ukrainer bereit, auch mit diesem schwierigen Winter, was auf uns zukommt, weiterzumachen, damit wir demokratisch und frei werden. Die Ukrainer haben sich entschieden, das auch mit Leben zu verteidigen. Und die Hoffnung, die sind sich sicher, dass die nicht aufgeben werden. Und wir sollen hoffen weiter, dass so viele Ukrainer wie möglich überleben in der Ukraine und denen weiterhelfen. Bitte, das ist meine Bitte an alle Zuschauer, diese Solidarität brauchen die Ukrainer. Wir brauchen Unterstützung.
Nun ist die Leitung auch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir bekommen das hin, Frau May. Sie haben es eben schon auch angesprochen oder wir müssen und wollen hier auch natürlich über die geflüchteten Menschen aus der Ukraine sprechen. Drohnenangriffe in der Ukraine mit Blick auf die Stromversorgung, auf die Infrastruktur insgesamt. Steigt oder die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine derzeit wieder an, auch angesichts der Temperaturen dort? Oder haben wir weiterhin eine hohe Zahl an Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen? Wie ist derzeit? Welche Erfahrungen machen Sie?
Es kommen tatsächlich mehr jetzt Ukrainer als vor jetzt Winter zu uns. Die jetzt kommen, die sind tatsächlich jetzt von ganz schwierigen Umständen halt zu uns gekommen. Und wenn wir jetzt überlegen, was könnten wir tun, damit wir denen mehr Hoffnung geben. Hier wissen wir, wir haben hier Sicherheit. Wir haben hier auch Anschluss an die Ukrainer, die hier schon, zum Beispiel wie wir. Wir versuchen, kulturelle Angebote zu schaffen. Wir versuchen, denen ein bisschen Hoffnung auch hier zu geben, wenn wir die müssen uns vorstellen, wie der Ukrainer jetzt denken. Die machen sich auch Sorge über die noch in der Ukraine geblieben sind. In deren Köpfen geht Krieg weiter. Die fühlen das, was die Angehörigen und Freunde in Ukraine fühlen, auch hier. Das heißt, wenn die Bomben fliegen, dann ist deren Handy an Alarm angebunden. Dieser Alarm klingt auch hier bei denen auf dem Handy. Und die machen sich andauernd Sorge über die Verwandte und Freunde in der Ukraine.
Nun ist ein ganz wesentliches, wichtiges Thema, Sie haben es schon angesprochen, ist die Solidarität in Deutschland, auch was die Frage der Unterbringung und so weiter auch betrifft, der Hilfe insgesamt. Glauben Sie, dass im kommenden Jahr, dass diese Solidarität anhält? Ist das die Erfahrung auch der letzten Wochen, dass diese Solidarität weiterhin vorhanden ist?
Wir hoffen natürlich. Wir hoffen, dass die Menschen, die deutsche Bevölkerung. Also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen, die diese 10 Monate mitgemacht haben. Die Menschen so toll geholfen haben, die von diesem furchtbaren Krieg geflogen sind. Und die sind ja auch wahnsinnig froh, dass man jede Unterstützung bekommen kann, dass man bekommen könnte. Und Solidarität wird auf die Probe gestellt. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen, die es verstehen, worum es geht. Es geht sich hier nicht nur um die Ukraine. Es geht sich hier auch um die Werte, die wir hier verteidigen, dass die weitermachen werden. Und das ist mein Anliegen, eine Botschaft an die Zuhörer. Bitte macht weiter, nicht aufhören. Die Ukrainer, die spüren hier, die geflogen sind, eure Unterstützung, auch in der Ukraine. Wir spüren Unterstützung uns alle. Also es ist wichtig, dass wir nicht aufgeben.
Diese Bitte, Frau May, die nehmen wir auf jeden Fall mit, auch nicht nur in diese Sendung und durch diese Sendung hindurch, sondern auch ins kommende Jahr. Herzlichen Dank für Ihre Einordnung, für Ihre Einschätzung und alles Gute für 2023, auch für Ihren Verein.
Dankeschön, auch für uns alle. Danke. Tschüss.
Tschüss, Herr Jena. Herzlichen Dank auch nochmal nach Frankfurt. Wenn wir auf das kommende Jahr schauen, wir haben gerade das Stichwort Solidarität eben auch gehört, Herr Röttgen. Glauben Sie, dass die deutsche Solidarität, die Solidarität der Menschen in Deutschland anhalten wird mit Blick auf die Ukraine?
Ich glaube das. Und es ist übrigens einer der wirklich positivsten Erfahrungen, wie solidarisch, empathisch unsere deutsche Gesellschaft, auch andere Gesellschaften in Europa sind, aber sprechen wir mal von uns. Die objektive Lage ist ja wirklich sehr schwierig. Die Kommunen haben enorme Probleme mit der großen Zahl von rund 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer umzugehen, sie aufzunehmen, zu verteilen, das alles zu administrieren. Das heißt, das ist eine echte riesige Aufgabe. Aber es gibt doch keine Stimmung dagegen in unserer Bevölkerung. Es gibt ganz viel Solidarität, viel Empathie. Weil die Menschen verstehen, für uns ist das schwierig, es ist teuer, das Benzin und das Öl und das Gas kosten mehr, aber in der Ukraine bezahlen die Menschen mit Blut und mit ihrem Leben, sie bezahlen für sich, aber es geht auch um die Freiheit Europas. Und das versteht die deutsche Bevölkerung und zwar zu größten Teilen, da gibt es vielleicht 10-20%, die dagegen sind, aber die große, große Mehrheit ist dafür und ich glaube, das bleibt so, weil es verstanden ist.
Herr Barth, gestern Tagesschau.de, düsterer Blick der Wirtschaft auf 2023, eine Umfrage Ihres Instituts, des Instituts der deutschen Wirtschaft. Auch Ihre Perspektive, eher der düstere Blick auf 2023, obwohl wir eben schon viel versucht haben, über Hoffnung, über Optimismus zu reden.
Es ist zumindest ein Jahr mit großen Risiken. Und wir haben eine Menge von Branchen, die ziemlich getroffen sind. Wir haben Branchen wie die Chemie, wo Produktion stillgelegt wurde. Wir haben Metallerzeugung, wo Produktion stillgelegt wurde. Papier, wo Produktion stillgelegt wurde. Also alle diejenigen, die hohe Energiekosten sowieso schon hatten und die jetzt nochmal drastisch gestiegen sind. Energieintensive Branchen, die haben auch für das nächste Jahr keine guten Aussichten. Und der Bau hat keine guten Aussichten. Und andere Branchen sind da, sagen wir mal, irgendwo zwischen neutral und ein bisschen optimistisch, ein bisschen pessimistisch. Insgesamt werden wir einen Winter der Rezession mithaben. Und das ist auch, das ist machbar, das ist auch noch keine Katastrophe, ist vielleicht eine Krise, aber keine Katastrophe, wie Herr Röttgen eben zu Recht differenziert hat. Die spannende Frage und die wirklich schwierige Frage wird sein, was bedeutet denn der Winter 2022 für den Winter 2023-2024? Wenn wir Pech haben, wird das noch schwieriger als in diesem Jahr. Wenn wir Glück haben, wenn wir gut durch diesen Winter kommen, wenn wir Gas einsparen, da wo wir können, als Industrie, vor allem aber auch als private Haushalte jetzt in der Heizsaison, dann haben wir es tatsächlich in der Hand, besser durch dieses Jahr zu kommen, als vielleicht im Augenblick befürchtet.
Also das heißt, Stichwort Lieferketten, Rohstoffverfügbarkeit, Energie, das sind so die Schrauben, die darüber entscheiden, ob es ein sehr schwieriges Jahr oder vielleicht doch noch ein einigermaßen gutes Jahr mit blauem Auge davon gekommen sein wird?
Der ganz große Punkt sind Energiekosten und Energieverfügbarkeit. Mhm. Und das haben wir halt nur sehr begrenzt mit in der Hand. Aber wir können unseren Beitrag leisten. Wie gesagt, Gas sparen, Strom sparen. Auch wenn die Kosten, also auch wenn die Haushalte Entlastung bei den Kosten jetzt haben mit der Gaspreisbremse und Strompreisbremse, trotzdem lohnt es sich für jeden Einzelnen zu sparen. Es spart bares Geld und es nützt uns auch insgesamt. So, und dann gibt es die großen geopolitischen oder globalen Fragen natürlich. Es ist die Frage, was passiert in China? In China sehen wir nach dieser harten Null-Covid-Strategie jetzt eine völlige Öffnung und eine Durchseuchung im Stundentakt und mit der großen Sorge, was dann da passiert. Ja, was heißt das für Produktion in China? Bedeutet das, dass wiederum Dinge, die hier gebraucht werden, um sie zu bauen, nicht kommen und wir deshalb nochmal zusätzliche Produktionsengpässe hier mit kriegen? Was passiert geopolitisch, militärisch? Ja, China, Taiwan, die letzten Tage wieder starke Drohgebärden. Im Augenblick die Situation im Balkan, Serbien, Kosovo. Also es gibt schon viele Dinge, die uns mit Sorgen machen können. Aber das, was im Augenblick im Fokus steht, sind sicherlich die Energiethemen.
Herr Röttgen, wir haben bis zu den Nachrichten nur noch anderthalb Minuten, werden dann anschließend natürlich auch weiter darüber reden. Wird eine große Herausforderung des kommenden Jahres sein, uns aus unterschiedlichsten Abhängigkeiten, Stichwort China, auch ein Stück zu befreien?
Ja, das ist die Lehre von 2022, dass wir Abhängigkeiten vor allen Dingen gegenüber autoritären, diktatorischen Staaten, die über ihr Land selbst hinaus machtpolitische Ambitionen haben. Das ist bei China der Fall, das war bei Russland, ist bei Russland der Fall, dass wir lernen, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und das Kapitel steht jetzt für China vor allen Dingen an. Nicht Abbruch von Beziehungen, aber eben Zurückfahren von Abhängigkeiten und Selbstbestimmung. Darum geht es am Ende, um die Wahrung unserer eigenen Freiheit entscheiden zu können. Und das müssen wir anwenden, diese Lehre, jetzt auch im nächsten Jahr.
Ob und wie das möglich ist, Herr Barth, das können wir ja nach den Nachrichten tatsächlich auch nochmal aufgreifen. Wie realistisch ist es tatsächlich, sich auch von diesen Abhängigkeiten mit Blick auf China zum Beispiel kurz- oder mittelfristig zu befreien? Ein weiteres Krisenjahr für Deutschland fragen wir mit Blick auf das Jahr 2023. Und Sie können weiter anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Ausblick auf 2023, ein weiteres Krisenjahr für Deutschland, fragen wir in dieser Sendung mit folgenden Gästen, mit Dr. Norbert Röttgen, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, und mit Professor Hubertus Barth, Wirtschaftswissenschaftler und Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail mit Ihrer Meinung an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Barth, nun haben wir vor den Nachrichten auf die Abhängigkeiten in Richtung China auch geschaut. Kurzfristig eine Chance, diese Abhängigkeiten doch mehr zu verteilen, auch in Richtung anderer wirtschaftlicher Partner?
Ja, kurzfristig ist das natürlich schwierig, aber vielleicht muss man auch nicht ganz kurzfristig arbeiten, sondern im Gegenteil jetzt anfangen, um mittelfristig Dinge mitzubewegen. Wenn man sich anguckt, ist auch nicht jede Abhängigkeit von China wirklich ein Problem. Ja, teilweise sind es Einzelunternehmen, die stark engagiert sind, dann ist das deren Problem. Teilweise sind es Produkte, die wir aus China kriegen, auf die man halt notfalls verzichten müsste. Teilweise sind es aber auch Technologien, Medizingrundstoffe, Rohstoffe, die stark in China weiterverarbeitet werden, wo es dann auch keinen einfachen Ausweg gibt, wo man nicht einfach darauf warten kann, dass es von woanders kommt, sondern dann auch im Zweifel als Staat einen Beitrag dazu leisten muss, das mit zu tun, um da mittelfristig hinzukommen. Der Staat tut das stark bei, und zwar in Europa wie in den USA, beim Thema Chips, also Mikroelektronik, Mikrochips. Da haben wir eine starke, und da sieht man auch, wie schwierig das sein kann, da haben wir eine starke Abhängigkeit von Taiwan. Taiwan als ganz wichtiger Produzent von Chips. Für uns ist das ein Risiko. Wenn es zum Konflikt zwischen China und Taiwan kommt, dann würde die Produktion da einbrechen und wir hätten ein Riesenproblem an ganz vielen Stellen. Für Taiwan ist das sowas sowas wie eine Versicherung, dass der Westen zu ihm steht. Ja, deshalb sind die so, ist denen ihre starke Position da auch so wichtig. Und das zeigt, dass das da auch nicht immer so die ganz einfachen Lösungen gibt. Vor allem keine kurzfristigen. Wir haben das bei Russland gesehen. Der kurzfristige Stopp der Lieferungen von Gas ist das Problem. Wäre das über einen längeren Zeitraum passiert, hätte man zwar auch höhere Preise gehabt, aber nicht in dem Maße wie jetzt, und man hätte das systematischer organisieren können.
Herr Röttgen, eine Hörerin aus Berlin hat uns geschrieben, ich wundere mich, dass der Klimawandel noch kein einziges Mal in Ihrer Sendung angesprochen wurde. Wir haben es wirklich bisher auch nur indirekt getan. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal, in diesem Jahr sehr, sehr stark gesetzt, Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen, Gas dort, wo möglich auch ist. Wird der Klimawandel durch das, was wir derzeit durchleben und erleben, noch einmal auch im kommenden Jahr ein Stück nach hinten geworfen? Was ist Ihr Eindruck?
Ja, das scheint mir der Fall zu sein, dass die gemeinsamen globalen, weltweiten Anstrengungen, den Klimawandel zu bekämpfen, ein Opfer des geopolitischen Konfliktes ist. Insofern hängen auch diese Themen miteinander zusammen. Aber es ist richtig, jetzt auch auf dieses Thema zu sprechen zu kommen. Wir haben ja erlebt, dass die Weltklimakonferenz in Ägypten in diesem Jahr praktisch gescheitert ist. Trotz allem Wissen, das alle haben und miteinander teilen, trotz der weitergehenden, immer weiter steigenden CO2-Emissionen und vergleichbarer klimaschädlicher Emissionen von anderen Gasen, geht es weiter, und diese Konferenz ist gescheitert. Und das liegt auch daran, dass die Bereitschaft und Fähigkeit, sich zu einigen, selbst auf die Erhaltung gemeinsamer Güter, von denen wir alle leben, Chinesen wie Amerikaner und Europäer und Afrikaner und Asiaten, dort etwas zu tun. Und das ist im Moment die Situation, und die wird leider auch noch ein bisschen andauern. Das ist sozusagen der geopolitische Einschlag, und dann kommt der wirtschaftliche dazu. Wir vor allen Dingen in Europa durch den Krieg und die folgende Energiekrise, die wir haben, setzen jetzt auf Energieformen, die CO2-schädlicher sind als das bisherige Gas. LNG-Gas ist CO2-intensiver. Kohlekraftwerke zur Erzeugung von Strom sind CO2-intensiver. Und das ist zum Teil wiederum hausgemacht. Denn in der jetzigen Notlage, nicht als Dauerlösung, wäre es natürlich richtig gewesen, nicht die drei bestehenden Kernkraftwerke abzuschalten, sondern auch die im letzten Jahr 21, die drei abgeschaltet worden sind, nach meiner Auffassung, diese sechs Kernkraftwerke noch für einige Jahre am Netz zu lassen, anstatt auf Kohle zu setzen, jetzt wieder um Strom zu produzieren. Klimapolitisch ist es nicht zu vertreten. Und auch sicherheitspolitisch, weil es nicht um eine Dauerlösung, sondern um eine Notlösung gehen soll, wäre das richtig gewesen.
Also ich denke, diese Debatte um die Atomkraftwerke, die wird uns im kommenden Jahr sicherlich noch einmal begegnen. Ja. Herr Barth, aus Ihrer Sicht, der Klimaschutz Opfer dieser geopolitischen Krise, die wir derzeit erleben?
Ja, an zwei Stellen. Zum einen, was unsere weit vorangehenden ambitionierten Ziele angeht, ist der Weg, den wir bisher hatten, versperrt oder zumindest schwieriger geworden. Wir hatten in den letzten Jahren günstiges Gas als die Brücke zwischen jetzt und dem Zeitpunkt, wo wir dann auf ein günstiges, CO2-freies Energiesystem zurückgreifen können. Und dieses günstige Gas steht nicht mehr zur Verfügung. Es wird deutlich teurer, und das macht die ganze Kalkulation anders und muss neu gedacht werden. Vor allem aber, Herr Röttgen hat es ja angesprochen, ist es ein globales Problem. Da kann Europa einiges tun, aber es geht darum, dass weltweit CO2 eingespart wird. Und in der aktuellen Konstellation ist es natürlich bei den ganzen Konflikten viel schwieriger, China da jetzt zu Zugeständnissen zu bewegen. Insbesondere China. USA haben hier Fortschritte gemacht, das ist gut. Und was am Ende helfen kann, ist, wenn die Technologien so günstig werden, dass es irgendwann günstiger ist, CO2-arm zu produzieren. Aber eigentlich wäre es gut, wenn wir gleichzeitig den politischen Druck auch international noch hätten. Und da gab es wenig Fortschritt.
Herr Röhl, darf ich einen Nachtrag machen? Weil wir das Positive ja nicht vergessen sollten, haben wir gelernt in der letzten Stunde. Das, was ich gesagt habe als Analyse, gilt für meine Einschätzung so für die nächsten vielleicht 2-3 Jahre. Was wir parallel zu dem, was wir jetzt machen an CO2-schädlicherem, auch gelernt haben, ist, viel mehr Druck zu setzen auf Energiewende und die Transformation zu CO2-freier Energieproduktion. Ich glaube, das haben wir gelernt in Europa jetzt viel besser und schneller. Und auch das liegt in unserer Hand, nach einer Notphase, wo wir auf Notinstrumente zurückgreifen, dann auch jetzt anzufangen, damit das viel schneller zu machen. Darum ist die Perspektive danach positiv.
Schon länger am Telefon. Und deswegen, Frau Benner, erstmal herzlichen Dank für Ihren Geduld. Für Ihre Geduld ist Christiane Benner. Frau Benner, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Zweite Vorsitzende der IG Metall. Und wir reden und haben gerade schon über das Thema Klimaschutz auch gesprochen. Gerade die Metallbranche ist natürlich mit ihren energieintensiven Produkten durchaus da auch gefordert und gefragt. Ist diese Transformation, über die wir gesprochen haben, hin auch zu klimaneutralen Produktionsprozessen, ist das eine der ganz, ganz großen Herausforderungen auch des kommenden Jahres 2023?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Thema in der IG Metall massiv thematisiert oder das treibt wirklich unsere Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie, auch in den IT-Unternehmen, gerade auch bei den Autoherstellern massiv um. Und das ist natürlich, muss man einfach mal sagen, durch den Krieg, in der Tat hat es noch mal ein paar andere Nuancen bekommen. Aber das Thema der Veränderung der Industrie, Umstellung auf Klimaneutralität und Digitalisierung, das ist nach wie vor da. Und das ist unserer Meinung nach ist das massiv beschleunigt worden. Im Bereich Stahl bedeutet das, wir drängen massiv auf die Umstellung einer Wasserstoffindustrie, damit Stahl, die Stahlproduktion in Deutschland und Europa überhaupt wettbewerbsfähig bleiben kann. Und das Ganze heißt, wir brauchen eine gute Industriepolitik in Deutschland und in Europa. Das wird nicht von selbst passieren. Das heißt, wir brauchen Investitionen auch in den Bereich der Batterienproduktion, Halbleiter, also die ganzen Zukunftstechnologien. Und da braucht es massive Anstrengungen. Darauf drängt die IG Metall. Konkret zur Entlastung haben wir ja auf die Energiepreisdeckel gedrungen, sowohl für die Industrie als auch für die Beschäftigten in unseren Industrien und für alle Menschen. Das war das, was wir als Schwerpunkt gesetzt haben in der IG Metall.
Wenn Sie auf das kommende Jahr schauen, wir haben eben gesprochen über Optimismus oder dann doch eher der düstere Blick. Wie fällt Ihr Blick aus?
Unser Blick, ich sage mal so, wir haben im Moment in den Belegschaften in der Metall- und Elektroindustrie haben wir jetzt gerade im November, Dezember eine echt ganz gute Stimmung gehabt, muss man einfach mal sagen. Wir haben ja einen sehr erfolgreichen Tarifabschluss hingekriegt. Das heißt, das führt bei uns erstmal dazu, dass bei uns die Beschäftigten erstmal ein paar Entlastungen bekommen, massiv. Das heißt zum Beispiel für jemanden, für einen Single-Haushalt bis zu 4.000 Euro Entlastung durch die massive Tariferhöhung, aber auch durch die Inflationsausgleichsprämie. Wir haben uns ja dafür eingesetzt, dass es diese 3.000 Euro, ja, dass es die gibt als Zahlung. Und da gehen wir schon davon aus, das hat natürlich massive Entlastungseffekte. Das heißt für einen Single-Haushalt bis zu 4.000 Euro und für eine Familie mit zwei Kindern bis zu 6.300 Euro Entlastung. Und damit hoffen wir, dass unsere Beschäftigten durchkommen. Ich sage mal, durch diese massiven Entlastungen, durch die gestiegenen Energiepreise. Wichtig ist aber auch nochmal, dass wir uns für alle eingesetzt haben. Also auch dafür, dass die Studierenden jetzt 200 Euro Entlastung nochmal bekommen, die Rentner, Rentnerinnen am 15.12. die 300 Euro gekriegt haben. Das heißt, wir haben schon den Bogen der Perspektive weiter gespannt.
Nun haben wir hier schon in der Sendung auch über möglicherweise oder wahrscheinlich anhaltende Lieferengpässe gesprochen. Wir haben über die hohen Preise auch, was Energie betrifft, auch gesprochen. Die Herausforderungen, Sie haben es gerade noch mal angesprochen, des Wandels hin auch zu klimaneutralen Produkten. Wie groß ist Ihre Sorge? Dieses Stichwort taucht ja immer wieder auf, der Deindustrialisierung Deutschlands. Also das heißt, dass auch Bereiche, auch Industriebereiche, auch die zur IG Metall gehören, dass diese Industriebereiche möglicherweise abwandern?
Naja, das ist das, was ich versucht hatte, auch zu sagen, dass wir eine gute Industriepolitik brauchen mit Investitionen. Also das Ganze kann man nicht dem freien Spiel der Kräfte oder des Marktes überlassen. Wir haben massive Herausforderungen, gerade ich sage Umstieg, Verbrenner auf Elektromotor, gerade was die Automobilindustrie und die Zulieferindustrie anbelangt. Das heißt, das sind massive Herausforderungen. Und vielleicht da zwei Punkte. Wir sehen mit Sorge, dass gerade im Zulieferbereich ganz viel Industrie, die da auch neu entsteht, neue Produkte, die dort entstehen durch Elektromobilität, dass die in Osteuropa industrialisiert werden. Das heißt, da haben wir massive Auseinandersetzungen, dass wir Standorte hier in Deutschland halten und stärken. Also nehmen Sie mal das Saarland, wo jetzt Ford zugemacht werden soll. So, das sind alles Entscheidungen, die wir als IG Metall massiv kritisieren und da natürlich dann sagen, da brauchen wir neue Arbeitsplätze, da brauchen wir Ideen, wie gerade im Saarland neue Arbeitsplätze entstehen können. Das heißt, das treibt uns massiv um und das heißt, konkrete Industriepolitik in den Regionen auch zu machen. Also wo wir dann wirklich auch sagen, man denkt in neuen Geschäftsmodellen, man denkt in neuen Produkten, wo kann man Industrie stärken? Das ist mit einer der Hauptpunkte, die uns wirklich umtreiben.
Also Ihre Forderung auch tatsächlich auch vor Ort regional nochmal die Produktion auch zu stärken. Sie bleiben noch bis 11:30, so habe ich das verstanden, sind Sie noch mit dabei. Ich würde nämlich gerne sehr gerne noch auch Mails und wir haben auch noch einen Anrufer kurz ansprechen. Herr Röttgen, ich glaube, die nächste Mail geht in Ihre Richtung. Es geht um das Thema Zukunft der Europäischen Union. Und da hat Jürgen Schärf, ein Hörer, uns geschrieben, die Europäische Union muss sich, wenn sie nicht als museales Historikum der alten Zeit enden will, endlich von den USA lösen und selbstständig und erwachsen werden, ohne einen großen Bruder, schreibt er. Würden Sie da einen Haken in Anführungszeichen hintermachen und sagen, richtig?
Nein, würde ich nicht machen. Wir müssen uns nicht von den USA lösen, sondern wir müssen endlich auf Augenhöhe in Europa mindestens, in unseren Eigenangelegenheiten mit den USA kommen. Wir müssen partnerfähig werden. Wir müssen, was Sicherheit anbelangt, eben unsere Abhängigkeit von den USA ersetzen durch eine Partnerschaft. Darum geht es. Also, die USA sollen unser Bruder, Freund, Partner, es ist wahrscheinlich alles zu emotional und familiär, weil es ja sehr stark um Interessen geht, bleiben. Wir haben ein starkes, absolut ein enormes Interesse, die USA in Europa zu halten. Aber wir dürfen eben nicht nur Sicherheitsempfänger der USA bleiben, wie wir es jetzt wieder sind, 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges, sondern wir müssen selber Sicherheitslieferant und Garanteur in Europa werden. Darum geht es.
Wenn wir bei Europa bleiben, Herr Röttgen, dann war Europa davon geprägt, von Integration, von einem Zusammenwachsen Europas. Heute Tendenzen, das Nationale wieder in den Vordergrund zu stellen, nationale Interessen, auch mit Blick auf die USA, America First, auch bei der Biden-Administration erkennbar. Wie schwierig wird diese Partnerschaft oder die Partnerschaften innerhalb Europas und mit Blick auf die USA auch im kommenden Jahr?
Also die Biden-Administration außenpolitisch, jetzt in der Zeit des Krieges Russlands gegen die Ukraine, da können wir Deutschen und Europäer uns schlicht keine bessere amerikanische Administration wünschen. Sie ist partnerschaftlich, sie konsultiert. Selbst wenn es Kritik an uns gibt, wird die gar nicht öffentlich gemacht, weil Biden die Einheit und die Partnerschaft für das Wichtigste hält. Aber das wird nicht von Dauer sein. Es ist ein tolles Engagement. Es ist gleichzeitig beschämend, weil, wie eben schon gesagt, es jetzt schon wieder die USA sind, die entscheidende europäische Sicherheitsmacht sind. Und die Diskussion in den USA hat angefangen, in der Republikanischen Partei unübersehbar und unüberhörbar, dass jetzt langsam wieder die USA sich auf ihre eigenen Prioritäten, und das ist vor allen Dingen China und innerstaatlich, konzentrieren müssen, anstatt in Europa engagiert zu sein. Das wird sich auch wieder ändern und darum müssen wir uns vorbereiten als Europäer, die Sicherheit und die Freiheit in unserem eigenen Kontinent viel stärker selber zu gewährleisten.
Hans-Arno Simon ist am Telefon. Herr Simon, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Wie ist Ihre Einschätzung mit Blick auf das kommende Jahr?
Ja, ich habe das schon in die E-Mail geschrieben, was die Inflation angeht. Gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr so hoch ausfallen wird wie in diesem Jahr. Denn nach meiner Einschätzung haben wir dieses Jahr diese hohe Inflation weniger, weil das Geld weniger wert geworden wäre, sondern weil vielen Produzenten und Erzeugern die Kosten davon gelaufen sind, die sie halt eben an die Kundschaft weitergegeben haben. Der Schluck aus der Pulle ist, denke ich, getan und ich erwarte, dass in einem Jahr die Inflation eher in der Größenordnung von 5-7 liegen wird, als bei 10 drüber.
Herr Simon, Sie bleiben dran. Wir fragen das direkt natürlich Herrn Barth. Herr Barth, ist das so? Haben wir den Höhepunkt überschritten der Inflation?
Wir schätzen das so ein, dass der Höhepunkt überschritten ist, sie aber trotzdem noch deutlich spürbar sein wird im nächsten Jahr. Wir haben die große Welle der Energiekosten, die hat letztes Jahr, Ende letzten Jahres angefangen. Die kommt jetzt aber auch erst teilweise noch bei den Verbrauchern an im neuen Jahr. Also da kann noch was obendrauf kommen. Und wir sehen in der Tat mehr und mehr Unternehmen, die Teile ihrer Kosten weitergeben müssen. Deshalb steigen sonstige Produktpreise. Deshalb reagiert die EZB ja auch entsprechend. Aber unsere Einschätzung ist in der Tat ähnlich. Es wird nicht nochmal so einen Aufschlag geben wie jetzt im letzten Jahr, sondern es wird schrittweise runtergehen, aber es wird langsamer runtergehen, als es hochgegangen ist.
Mhm. Herr Simon, hatten Sie noch weitere Punkte oder einen weiteren Punkt?
Ja, einen weiteren Punkt, den ich angesprochen habe, ist das Thema Arbeitskräftezuwanderung. Da bin ich über Kreuz mit meiner eigenen Partei und würde mir Mut wünschen zu sagen, ja, wir brauchen Zuwanderung. Und wenn jemand wie Dobrindt dann von Verramschen spricht, nur weil die Voraussetzungen für eine Einbürgerung etwas erleichtert werden, dann rollen sich mir die Fußnägel auf. Das finde ich einen völlig unangemessenen Sprachgebrauch.
Also greifen wir gerne auf, Herr Simon, gebe ich gern in die Runde hinein. Vielleicht, Herr Barth, fangen wir da auch bei Ihnen auch nochmal an. Die Babyboomer gehen in die Rente. Wir haben eben auch vom Handwerkskammerpräsidenten gehört, und zwar aus Oberbayern und München. Schwierig, was den Nachwuchs betrifft.
Ja, wir verlieren jedes Jahr Hunderttausende im arbeitsfähigen Alter. Deshalb, weil die Kohorten, die Jahrgänge, die in Rente gehen, viel größer sind als die, die nachkommen. Und das können wir nur ausgleichen, indem wir alle produktiver werden. Wo das plötzlich herkommen soll, weiß aber auch niemand. Das war eher rückläufig in den letzten Jahren. Also bleiben mehr arbeiten, länger arbeiten und zusätzliche Menschen, Qualifizierte, mit ins Land kriegen, die hier mitarbeiten. Also Fachkräftezuwanderung ist ganz, ganz wichtig, entlastet jetzt schon an vielen Stellen, wo es eng ist. Und da hilft es natürlich, das Bild auch zu zeichnen, dass man hier auch willkommen ist und da keine kleinteilige Diskussion drüber zu führen.
Mhm. Frau Benner, wie stehen Sie dazu? Stichwort Arbeitskräftemigration.
Ja, wir unterstützen die Ideen, die es jetzt gibt mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz auf jeden Fall, auch schnellere Einwanderung zu ermöglichen, Einbürgerung zu ermöglichen und Wahlrecht auch zu schaffen dadurch. Teile ich absolut die Einschätzung von dem einen Diskutanten, dass da diese polemischen Äußerungen von Verramschen nicht in Ordnung sind. Wir würden aber auch noch andere Punkte sehen. Wir haben zum Beispiel viele Frauen, die nicht Vollzeit arbeiten, sondern in Teilzeitarbeitsverhältnissen sind und sich eine Aufstockung ihrer Arbeitszeit wünschen. Bräuchten wir bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, also gerade, dass dort junge Familien auch anders ihre Arbeits- und Lebenszeit gestalten können. Das wäre für uns schon auch nochmal ein Punkt, den wir da sehen. Und natürlich auch Qualifizierung. Also wir können das eigentlich alles super gestalten, auch mit der Transformation, wenn in den Unternehmen richtig qualifiziert würde. Aber wir brauchen unterm Strich Zuwanderung, weil wir sonst weiter schrumpfen werden in Deutschland. Also das teilen wir absolut, aber wir sehen halt unterschiedliche Instrumente, um Fachkräftemangel, zu mildern. Auch, glaube ich, durch bessere Arbeitsbedingungen natürlich, gerade im Handwerk. Aber wir werben damit, dass auch junge Menschen in die duale Ausbildung reingehen. Das halten wir für absolut richtig und wichtig.
Ich gebe das auch nochmal, Herr Röttgen, an Sie weiter. Hat die Politik alles getan, Voraussetzungen geschafft, dafür geschaffen, dass qualifizierte Arbeitsmigration möglich ist nach Deutschland?
Nein, es muss mehr getan werden. Herr Barth, wir sind bestimmt einig, dass wir es uns aber dennoch nicht leisten können, auf Produktivitätswachstum durch Innovation, durch bessere Bildung, Ausbildung zu verzichten. Ich glaube, das können wir uns auch nicht leisten. Das muss also auch ein Schwerpunkt sein. Aber es stimmt, ich habe ja auch zu Anfang gesagt, dass Arbeitskräftemangel unser, nach meiner Einschätzung, eigentlich das größte strukturelle wirtschaftspolitische Problem von uns sein wird. Und darum brauchen wir eine vernünftige Zuwanderungspolitik in den Arbeitsmarkt, die auf Integration setzt, die uns auch attraktiv macht. Und darum müssen wir da auch rational und in der Sprache angemessen sein. Allerdings muss man hier auch wieder unterscheiden. Arbeitsmarkt, Zuwanderung und Staatsangehörigkeit sind jedenfalls nicht das Gleiche, sondern es sind unterschiedliche Dinge, die man auch unterschiedlich regeln muss. Aber selbstverständlich, wen wir hier wollen, der dauerhaft hier arbeitet, dann stellt sich auch die Frage der Staatsangehörigkeit im Laufe der Zeit.
Innovation ist von entscheidender Bedeutung, gerade wenn es darum geht, auch durch Technologie Personen zu Arbeitskräfte zu ersetzen, die einfach nicht mehr da sind.
Genau.
Wir können Produktivität leider nicht auf Beschluss erhöhen. Nein. Da gibt es sozusagen dann auch die Engpässe. Aber klar,
ein bisschen fördern können wir, aber auch da spielt Politik eine Rolle, würde ich sagen.
Absolut. Ja.
Herr Simon, erstmal herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Wir haben noch 3 Minuten, dann endet die Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Herr Barth, wenn wir nochmal zusammenfassen, auf was müssen wir uns in Deutschland mit Blick auf das Jahr 2023 einstellen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wir müssen uns einstellen auf ein Jahr mit Unsicherheit und mit Risiken. Aber Sie haben ja mehrfach auch Optimismus eingefordert. Und ich glaube, Optimismus ist insofern erstens gegeben durch die Entlastungspakete für die Verbraucher, dass da jetzt nicht unnötig gespart werden muss und das Verbrauchervertrauen wieder steigen kann. Und was noch geschehen kann, ist, dass Optimismus geschaffen werden kann durch eine offensive und eine gute Standortpolitik, die Investitionen hier vor Ort mit attraktiver macht. Weil dadurch schaffen wir dann auch den Wohlstand von morgen.
Worauf müssen wir uns einstellen? Frau Benner, vielleicht ganz kurz nur eine Antwort, damit wir das noch schaffen hier in dieser Runde.
Ich würde sagen, wir haben es in der Hand. Wir können es beeinflussen, indem wir auch Beschäftigte in diesen schwierigen Zeiten in den Unternehmen halten. Aber dafür gibt es Instrumente, Kurzarbeitergeld, Ideen für Qualifizierung. Ich glaube, wir haben innovative Belegschaften. Von daher, wir können das gestalten.
Herr Röttgen, worauf müssen wir uns in Deutschland einstellen im Jahre 2023?
2022 war ein ganz schlechtes Jahr für die Diktatoren in Russland, in China, im Iran. Und wir brauchen Courage. Dann werden wir uns anpassen und auch unsere Art zu leben verteidigen.
Nun haben wir sogar noch 1 Minute Zeit, was man dann sehr selten an dieser Stelle auch hat. Vielleicht, Herr Barth, ganz kurz nochmal, weil Sie haben das Stichwort auch angesprochen, nämlich, dass es Entlastungen für die Menschen auch gab. Entlastungen, die es im kommenden Jahr auch nochmal geben wird, oder wird da der Finanzminister eher das staatliche Portemonnaie ein bisschen zuhalten?
Ja, die große Entlastung ist ja die Energiepreisbremsen, die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse.
Die erst im folgenden Jahr tatsächlich auch greifen werden.
Die wirkt erst im nächsten Jahr. Also wir haben Verteuerung für die Verbraucher, aber Verteuerung, die dann auch in Kombination mit den anderen Dingen, die Pauschalzahlung, die auch die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern mit dann verhandelt haben, dass sie eingesetzt wird und anderes mehr Wohngeld, was dann insgesamt dazu führt, dass die Belastungen zwar groß sind, aber hoffentlich zu tragen sind. Wir sind halt alle ärmer geworden im Jahr 2022 und müssen jetzt gucken, dass wir im Jahr 2023 damit gut klarkommen.
Das war die Sendung Agenda. Jetzt setzen wir wirklich einen Schlusspunkt. Wir haben geschaut auf das Jahr 2023 mit Professor Hubertus Barth. Mit dabei auch in dieser letzten halben Stunde war noch einmal Christiane Benner und Dr. Norbert Röttgen, CDU-Bundestagsabgeordneter. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Nach den Nachrichten folgt Umwelt und Verbraucher. Ein Thema wird dort auch der Klimaschutz sein, über den wir hoffentlich jetzt doch noch ausreichend gesprochen haben. Das war die Sendung Agenda. Am Mittwochvormittag am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.